Okay, das, was wir besprechen miteinander und was wir auch glauben als Gemeinde und überhaupt, was Christen allgemein glauben, das heißt noch nicht, dass das auch die Art zu leben ändert. Das ist nicht automatisch so oder zwangsläufig so. Das ist ungefähr so, als wenn man ein Computerprogramm hat und man sieht es und man betrachtet es und man hört es und man sagt, oh Mensch, das ist aber ein tolles Computerprogramm. Und man legt es neben den Computer und hat es dann da liegen und denkt, Mensch, gut, dass ich das habe, aber man installiert es nicht. Man nimmt nicht die CD oder man lädt es nicht aus dem Internet herunter und drückt auf Installieren. Und der Grund, warum wir uns zusammen einmal in der Woche treffen, hier ist es zufälligerweise jetzt sonntags vormittags, 21:45, man könnte sich auch am anderen Zeitpunkt treffen, aber es ist eben so bei uns, oder wir treffen uns in den Kleingruppen, in den Hauskreisen und wir feiern einmal im Monat, feiern wir Abendmahl und machen ein ganz besonderes, ich sag jetzt mal Ritual, und wir bieten auch Taufen an, dass wir Menschen auf das Bekenntnis ihres Glaubens an Jesus untertauchen, hier in diesem Taufbecken oder an der Weser oder wo genügend Wasser auch ist. Und diese Rituale, diese Zusammenkünfte, die machen wir, damit das Programm bei uns installiert wird. Dass das nicht nur neben uns liegt und wir haben die Lehren gehört und wir haben die Inhalte wahrgenommen, sondern wir wollen es in unsere tägliche Praxis übersetzen und anwenden. Und das ist auch mein Anliegen heute Morgen, dass wenn wir bestimmte Dinge glauben, die wichtig sind, dass wir sie nicht nur für wichtig erachten, sondern dass wir die in uns selber richtig einwirken lassen, einbauen in unsere tägliche Lebenspraxis. Das Entscheidende ist immer, was man tut und wie man handelt und wie man lebt. Das weniger Wichtige ist, was man theoretisch glaubt. Und das ist das, was mein Anliegen ist und was ich mir für uns heute Morgen auch wünsche, wenn wir uns über Gastfreundschaftlichkeit austauschen. Ich finde das Wort Gastfreundlichkeit sehr schön. Man könnte auch sagen Gastfreundschaft. Das ist aber so ein bisschen allgemein bekannteres Wort. Aber ich benutze heute mal vor allem das Wort Gastfreundlichkeit, weil da steckt auch das Wort Freundlichkeit drin. Das bringe ich sehr gerne und gut mit Gott in Verbindung. Ich lese uns mal ein paar Verse aus dem Hebräerbrief Kapitel 13. Und da geht es um das Prinzip der Gastfreundlichkeit, um eine Verheißung, die Gastfreundlichkeit hat für uns. Und da geht es auch für die Energie und den Antrieb und die Lust zur Gastfreundlichkeit. Hebräer 13, es ist ein bisschen längerer Abschnitt, aber ich denke, wir können dem gut in Ruhe folgen. Liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen, denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind. Fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort. Teilt das Leid derer, die misshandelt werden, als würdet ihr ihren Schmerz am eigenen Körper spüren. Haltet die Ehe in Ehren und bleibt einander treu. Gott wird Menschen, die unzüchtig leben und die Ehe brechen, ganz sicher richten. Hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nie im Stich lassen. Deshalb können wir zuversichtlich sagen, der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen anhaben? Erinnert euch an eure Lehrer, die euch zuerst das Wort Gottes verkündeten. Denkt an all das Gute, das aus ihrem Leben hervorgegangen ist, und vertraut auf den Herrn, wie sie es taten. Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Lasst euch daher nicht von seltsamen neuen Lehren verwirren. Durch die Gnade Gottes werdet ihr innerlich stark und nicht durch Bestimmungen über Speisen, die keinem helfen, der sich danach richtet. Wir haben einen Altar, von dem die Priester des irdischen Heiligtums nicht essen dürfen. Früher brachte der Hohepriester das Blut von Tieren als Opfer für die Sünde in das Heiligtum, doch die Leiber der geopferten Tiere selbst wurden außerhalb des Lagers verbrannt. So litt und starb auch Jesus außerhalb der Stadttore, um sein Volk durch sein vergossenes Blut zu heiligen. Lasst uns deshalb zu ihm hinausgehen, vor das Lager und die Schande tragen, die er auf sich nahm. Denn diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir erwarten unsere zukünftige Stadt erst im Himmel. Das Prinzip, die Verheißung und der Antrieb der Gastfreundlichkeit, darauf möchte ich gern mit euch zusammen eingehen und nachdenken. Das Prinzip der Gastfreundlichkeit sehen wir in Vers 3 bis 5. Denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind. Fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort. Teilt das Leid derer, die misshandelt werden, als würdet ihr ihren Schmerz am eigenen Körper spüren. Und dann Vers 5, hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Also hier sieht man beim Stichwort Gastfreundschaft, dass es etwas anderes in biblischer Zeit bedeutet hat als bei uns. Bei uns ist Gastfreundlichkeit eine Sache, wo man sagt, wenn ich, sagen wir mal, genug Zeit habe, genug Energie habe, noch für andere Menschen, dann öffne ich mein Haus und dann lade ich mal jemanden zum Kaffee ein. Das ist einfach nur eine schöne, höfliche Nettigkeit, die in unserer Kultur keine tief sitzende, wirkliche Bedeutung hat. Hier geht es nicht nur um eine nette Einladung zum Kaffee. Hier geht es überhaupt generell nicht nur um nett sein oder höflich sein, sondern es geht um, ich sag jetzt mal, knallharte soziale Gegebenheiten. Hier geht es um Leute, die stecken im Gefängnis. Und dann geht es darum, um eine Einstellung, um eine Haltung gegenüber denen, die im Gefängnis sind. Nämlich, dass wir mit ihnen fühlen, als wären wir selbst im Gefängnis. Dann geht es um welche, die misshandelt werden. Und diejenigen, die misshandelt werden, wenn man das Wort genau anguckt, was dort steht, das sind solche, die unter sozialer Ungerechtigkeit in der Stadt leiden. Das heißt, das sind Menschen, die weniger Chancen haben aufgrund des Systems, in dem sie leben. Denen nicht dieselben Chancen zugebilligt werden, aufgrund von bestimmten Voraussetzungen. Sie haben nicht dieselben Bildungschancen, nicht dieselben Berufschancen, nicht dieselben Chancen, sich eine Unterkunft und genug Essen zu besorgen. Weil sie vielleicht fremd sind, weil sie vielleicht aus einem anderen Land kommen. Das sind solche, die misshandelt werden, die leiden unter der Ungerechtigkeit, unter der sozialen Ungerechtigkeit. Und hier geht es darum, solche, die im Gefängnis sind, mit denen mitzufühlen und das Leid von denen, die misshandelt werden, die unter sozialer Ungerechtigkeit leiden, mitzutragen, als würden wir es am eigenen Körper spüren. Da merkt man also, das ist schon mal eine ganz andere Dimension. Wir machen das heute auf einem sehr schönen Level, dass wir zusammen essen, dass wir zusammen treffen. Egal aus welchem Hintergrund du kommst, du bist willkommen und du bist angenommen, wie du bist. Und das ist das Schöne, dass wir das erleben können, dass wir essen können, uns an einen Tisch setzen können und dass wir in Gesprächsgruppen auch etwas von unserem Leben mitteilen können. Aber das dehnt sich noch viel weiter aus, was die Bibel hier im Blick hat. Die Bibel hat eine offensive Gastfreundlichkeit im Blick, eine offensive Gnade, die sich so weit ausdehnt, dass sie die ganze Gesellschaft mit beeinflusst. Und die, die schlecht behandelt werden und die, die Opfer sind von Ausgrenzung, die sind besonders im Blick. Es gibt einen ganz uralten Bericht von einem Kritiker des Christentums. Ich konnte seinen Namen jetzt nicht ganz genau rausfinden, wie man ihn ausspricht, aber es gibt diesen Bericht und der erwähnt einen Mann namens Peregrinus Prodius, der hatte sich zu Christus bekehrt. In Palästina lebte er, es war so kurz nach der biblischen Zeit, und er kam wegen seines Glaubens ins Gefängnis. Und dann haben die anderen Christen nicht nur versucht, ihn frei zu bekommen, die haben nämlich gegen seine Gefangennahme protestiert, sondern sie haben, als sie es nicht geschafft haben, ihn frei zu bekommen, haben sie kampiert bei ihm im Gefängnis. Da sind also leitende Geschwister der Gemeinde in Palästina ins Gefängnis gegangen und haben in der Gefängniszelle mit diesem Peregrinus Prodius zusammen übernachtet. Und das ist eine, sag ich mal, Solidarität und ein Handeln von Christen, wo du nicht viele Worte brauchst, wo du nicht viel erzählen brauchst, sondern was einen Unterschied bewirkt. Die haben also bei ihm im Gefängnis dann tatsächlich geschlafen. Ein riesiges, enormes Anliegen spricht hier draus für soziale Gerechtigkeit. Eine radikale Großzügigkeit, eine radikale Gastfreundlichkeit, besonders den Armen und besonders den Fremden gegenüber, den Migranten, den Flüchtlingen. Und das ist eine riesige alte biblische, alttestamentliche Tradition. Und dann, ganz kurios, sticht auf einmal Vers 4 ins Auge: Haltet die Ehe in Ehren und bleibt einander treu. Gott wird Menschen, die unzüchtig leben und die Ehe brechen, ganz sicher richten. Nanu, also eben habe ich ein flammendes Plädoyer gehalten für soziale Gerechtigkeit, für gesellschaftliche Beteiligung, und hier auf einmal geht's um die Intimität in der Ehe, dass unsere Sexualität in der Ehe gelebt wird, und das ist gemeint hier mit unzüchtig leben. Das sind Verfahrensweisen, dass man seine Sexualität außerhalb der Ehe irgendwo lebt, wie auch immer. Dieser Begriff, das ist damit gemeint. Und auch natürlich, jemand, der die Ehe bricht, ist einfach jemand, der verheiratet ist, aber mit einer anderen Person seine Sexualität teilt. Also Ehebruch und Unzüchtigkeit. Wie passt das jetzt auf einmal rein? Also eben gerade war ich noch bei sozialer Gerechtigkeit, Gefängnis, Leute besuchen und mitempfinden und die leiden an dem System durch verschiedene Ungerechtigkeiten, wirklich so mitzuempfinden, dass man körperlich mitleidet, und jetzt auf einmal geht's um die Ehe und um die Sexualität, dass man die in Ehren hält. Also ich finde das eigentlich genial, weil das, was wir hier in Kombination haben, diese Verse, das macht eigentlich jeden Streit zwischen liberalen und konservativen Christen völlig zunichte und überflüssig. Weil der erste Teil der Predigt war das typisch Anliegen der liberalen Christen, der liberalen Theologie, die kämpfen für soziale Gerechtigkeit, zum Beispiel Brot für die Welt unterstützen, armen Menschen helfen und Gefangenen besuchen und wirklich einfach nur sozialer Einsatz, gesellschaftliche Beteiligung. Das ist so eine Stärke, ich sag ja zwar klischeehaft, der Liberalen. Das betonen in Anführungsstrichen die sogenannten liberalen Christen und Gläubigen sehr stark. Und die Konservativen, die sich gerne so irgendwie bibeltreu nennen oder sowas, die betonen dann gerne, es ist wichtig, in der Ehe treu zu sein, in der Familie treu zu sein und dass man sich um die engsten Beziehungen kümmert und dass man keinen Ehebruch begeht und diese ganzen Themen. Aber beides steht hier in einem Abschnitt miteinander. Also wir sind beides, wir sind liberal und konservativ, wenn wir das glauben und dem folgen, was wir hier lesen. Das ist also überhaupt kein Streitpunkt, das ist gar kein Problem. Man braucht gar keinen Streit und keine Konfrontation haben. Da sind die Liberalen, da sind die Konservativen, das braucht man alles gar nicht, weil beides richtig ist und beides drinne steht. Das ist also ganz spannend, und beides hat zu tun mit Gastfreundlichkeit. Die Überschrift des Gottesdienstes ist Gastfreundlichkeit. Warum? Weil das Prinzip dahinter steckt, dass alles, was du hast, sei es dein Geld, sei es die neuen Dinge, die du hast, sei es ein Dach überm Kopf, sei es ein Auto, was du hast, was du auch immer hast, ist nicht nur für dich, dein Wohlbefinden, dein Glück und deine Erfüllung dir gegeben. Auch deine Sexualität gehört dazu. Alles, was wir haben, ist, das ist vielleicht wirklich ein Gedanke, den muss man mal einfach nochmal wiederholen und aussprechen, auch wenn das vielleicht den meisten von uns klar ist, ist nicht nur für meine eigene Erfüllung und mein Glück überhaupt da. Das ist das Grundprinzip hinter der Gastfreundlichkeit. Alles, was wir haben, einschließlich unserer Intimitätssphäre, ist dazu gedacht, um das Gemeinwohl zu fördern. Und der Ursprungsgedanke ist, dass eine Ehe auch dazu dient, die Basis für eine Familie zu sein. Auch wenn das manchmal nicht gelingt und manchmal sind Brüche da. Und das ist alles auch nicht irgendwie jetzt dadurch zunichte, das hat dadurch einen genauso hohen Wert. Eine Ehe, wo jetzt keine Kinder sind. Aber eigentlich ist es dazu gedacht, dass da eine Familie ist. Dass es da auch ein, oder wenn es ein Ehepaar gibt, dass das Ehepaar nicht nur für sich da ist und ihre Liebe lebt, sondern dass es dazu da ist, das Gemeinschaftswohl zu fördern. Gesund zu halten, zu heilen, wo was kaputt ist, mit zu beeinflussen positiv. Die Basis, die Stabilität dafür. Und genauso auch Dinge, die wir haben, dass wir tatsächlich nicht nur die Dinge für uns benutzen und für uns haben. Wenn wir ein Haus haben oder eine Wohnung haben, dass wir dann die Tür aufmachen und dass wir sie dann öffnen. oder wenn wir irgendetwas haben, dass wir diesen einen hinter dem Komma, es ist schön, dass ich das und das habe und ich freue mich daran und ich genieße es, Komma, und ich freue mich, dass ich das auch mit dir teilen darf und mit dir teilen darf, kann. Ebenso dein Geld. Und dann wird es praktisch. Die Praxis selbst sieht man in Vers 2, diese Fremdenfreundlichkeit, das ist ein Wort, was ganz tief geht. Und zwar ist es nicht nur Gastfreundlichkeit gegenüber Menschen, die wir kennen, sondern gegenüber völlig unbekannten, durchreisenden Fremden. In biblischer Zeit war das extrem wichtig, aus praktischen Gründen, weil es keine Hotels und Jugendherbergen oder Rangercamps oder sonst irgendwie was gab, sondern es gab, wenn man auf der Reise war, nur die Möglichkeit, bei Leuten zu klopfen und zu fragen, ob man unterkommen kann. Und dann gab es immer so ein bestimmtes Verfahren, man kam in ein Dorf, man musste am Dorftor warten, da traf man sich und dann stellte man sich vor, die potenziellen Gastgeber, die, ich sag mal, prüften so ein bisschen, ist man nicht ein Scharlatan, ist man kein Dieb oder kein Verbrecher. Und wenn man womöglich noch ein Ausweisschreiben dabei hatte, vielleicht von einem König oder von einem Chef, dann konnte man den vorzeigen und dann wurde man eingeladen ins Haus, in die Wohnung und dann hat man etwas zu essen bekommen, man hat Kleidung bekommen, man durfte mindestens 2 Nächte dort bleiben und dann wurde man schließlich nach 2 Nächten mindestens verabschiedet. Und das war aus praktischen Gründen natürlich extrem wichtig und Reisen war damals sehr schwer. Es war nicht so bequem wie heute und deswegen hatte Gastfreundlichkeit damals einen riesigen hohen Wert. Aber Gott gibt dem Ganzen noch eine tiefen Dimension. Er sagt in 5. Mose 10, Vers 17 bis 19 zum Beispiel, von sich selber, ich Gott verhelfe Witwen und Waisen zu ihrem Recht. Ich liebe den Fremden. Ich habe das noch nie von irgendeiner Religion oder von irgendwem gehört. Vielleicht gibt es das, aber ich finde es absolut berührend, dass Gott sagt, ich liebe den Fremden, der in dem Fall betrifft es Israel, der dort also fremd ist. Es ist nicht nur, ich dulde ihn oder ich nehme ihn an oder ich akzeptiere ihn, sondern ich liebe ihn, die Ausländer, und gebe ihnen Essen und Kleidung und auch ihr sollt die Ausländer lieben. Und jetzt gibt's eine ganz weitreichende Begründung, nämlich ihr wart selbst einmal Ausländer in Ägypten. Und wenn wir den letzten Vers dazu nehmen, dass unser eigentliches Zuhause erst ist, wenn die kommende Stadt Gottes, wenn die Stadt, das neue Jerusalem da ist, wenn die Erde ganz erneuert ist, unsere kommende Stadt Gottes kommt aus dem Himmel. Wenn wir das im Blick behalten, dann wissen wir sind hier eigentlich auch nicht wirklich im tiefsten Zuhause, sondern wir sind alle Migranten und Ausländer und Fremde. Und deswegen sorgt für die Fremden, sorgt für die Migranten und sorgt für die aus anderen Ländern kommen, sorgt für die Flüchtlinge. Das ist eure Gastfreundlichkeit. Denkt nicht, fallt nicht rein auf die Lüge eurer Kultur, die sagt, es ist alles nur für euch selber da, was ihr habt. Glaubt dieser Lüge nicht. Das ist eine Lüge, die kommt aus dem Individualismus, aus der Aufklärung der letzten 250 Jahre. Fallt da nicht drauf rein, dass ihr denkt, ihr werdet glücklicher dadurch. Es stimmt aber nicht. Wir werden unglücklicher dadurch, wenn wir darauf reinfallen und meinen, es ist alles nur für unser eigenes Glück da, was es gibt, was wir haben. Und deswegen seid offen zu Fremden, seid offen zu Menschen, die nicht eure Sprache sprechen, die anders aussehen, die anders glauben, die Außenseiter sind. Und zwar deshalb, weil du selbst ein Fremdling bist in dieser Welt, weil du selbst wie ein ausgelaugter Reisender durch deine Woche gehst, auf dem Weg nach dem echten Zuhause. Das ist die tiefe Begründung für Gottes Gastfreundlichkeit. Und das ist die tiefe Begründung für unsere Gastfreundlichkeit. Und daher ist das enorm wichtig. Und es ist nicht nur etwas, was mit nett sein und höflich sein zu tun hat. Das finde ich faszinierend. Und da steckt dann eine Verheißung drin. Das nur eben erwähnt aus Vers 2. Darüber hatte ich schon mal irgendwann gepredigt, dass manche, die jemand eingeladen haben, unwissentlich, ohne es zu merken, einen Engel beherbergt haben. Eine Wahnsinnsverheißung, ganz, ganz toll. Und die Emmaus Jünger, nach denen dieser Glaubenskurs benannt ist, die erleben genau das. Die laden nämlich einen ein, mit dem sie gewandert sind eine Strecke, laden ihn in ein Haus ein, wo sie zusammen essen. Sie setzen sich an einen Tisch, essen zusammen. Und in dem Moment, als sie das Essen zusammen teilen und zusammen trinken, stellen sie fest, das ist Jesus. Sie haben, ohne es zu merken, Jesus eingeladen, selber, persönlich, lebendig, an ihrem Tisch. Das ist faszinierend. Und das ist das, was uns auch passieren kann, dass etwas ganz Besonderes passieren kann. Weil es etwas Göttliches ist, Gastfreundlichkeit. Wir denken vielleicht, wir laden nur jemanden zum Kaffee ein. Aber mit diesem Hintergrund, wenn wir Gott dabei einladen, gleichzeitig das Gott hingeben und sagen, Vater, es ist jetzt eine völlige Nebensächlichkeit. Ich habe noch nicht mal aufgeräumt. Ich habe noch nicht mal Ordnung geschaffen im Wohnzimmer. Es ist auch nicht gestaubsaugt. Aber ich habe jetzt das Gefühl, ich möchte jetzt einfach mal diesen Nachbarn reinbitten zum Kaffee. Und das ist eine Kleinigkeit und eine Nebensächlichkeit und man denkt, es ist vollkommen unwichtig. Aber wenn du dir vorstellst, es passiert etwas Mächtiges, etwas Wuchtiges, in dem auf einmal du feststellst, da ist Jesus in dem anderen. Du begegnest auf einmal etwas Göttlichem, etwas ganz Gegenwärtigen, etwas Tröstlichem. Und zwischen euch passiert etwas, wo du gar nicht mit gerechnet hast. Genauso ist es Abraham gegangen, der hat 3 reisende Fremde aufgenommen im Alten Testament und hat denen extra, hat er mit seiner Frau zusammen ein wunderschönes Essen vorbereitet, wie manche von uns jetzt auch hier für heute, hat die eingeladen, hat hinterher festgestellt, nanu, das war Gott. Ich dachte, das wären 3 reisende Fremde. Auf einmal stellt sich raus, er hatte Kontakt mit dem lebendigen Gott, der in Form dieser 3 Personen anwesend war in seinem Haus, in seinem Zelt. Unfassbar, was durch Einfache, wo wir denken, das hat keine Bedeutung, was dadurch passieren kann. Genauso nimmt Gott Brot, sowas völlig Gewöhnliches. Wer macht sich Gedanken über das Brot, was du heute Morgen gegessen hast? Oder wer macht sich Gedanken über ein Glas Rotwein, den du trinkst? Aber Gott nimmt Brot und Wein und macht ihn zu einer verdichteten Erfahrung seiner Gegenwart für die Gemeinschaft, sodass tatsächlich auch seine Gnade aufgenommen wird, seine Freundlichkeit in meinem Leben kommt, in die Gemeinschaft hineinkommt. Ich auf einmal realisiere, ich esse dieses Brot. Es ist wirklich nur Brot. Das verwandelt sich nicht in den Leib Christi, so nach unserem Verständnis. Es ist nur Brot. Aber Gott macht es zu einem Transportmittel, zu einem Installationsmittel seiner Gegenwart und Güte, dass ich auf einmal feststelle, wow, Jesus ist real. Jesus ist da. Es gibt ihn wirklich und er ist jetzt hier bei mir. Das kannst du nicht einfach nur mal eben so in so einen Satz abhaken, sondern das ist eine Erfahrung. Das ist eine göttliche Wucht, die Menschen erleben durch diese einfachen lebendigen Zeichen Brot und Wein. Ein anderes lebendiges Zeichen, was wir als Gemeinde haben, ist Wasser, was die christliche Gemeinde allgemein hat. Wasser ist nichts Besonderes. Es ist natürlich in gewissem Sinne was Besonderes, weil davon das ganze Leben abhängt. Aber wir benutzen ja nun täglich Wasser. Aber so wie ich es erlebt habe bei einem Bekannten von mir in Gießen von uns damals, der im Rollstuhl saß, der wurde getauft, der hatte sich zu Jesus bekannt und hat gesagt, ich will mit Jesus leben. Und dann haben wir ihn, also er wurde in so einen Stuhl gesetzt und wurde dann tatsächlich getauft, im Tauchbecken, also eingetaucht. Das war also ganz toll und ganz bewegend. Und dann kam er wieder raus und er hat gesagt hinterher, dass er eigentlich zu dieser Taufe gar nicht kommen wollte, weil er derartig schreckliche Knieschmerzen hatte, dass es ihn völlig zur Verzweiflung getrieben hat. Und das war so eine Situation, wo Gott sich gezeigt hat. Ich sage nicht, dass es immer so ist, aber in dem Fall war es wirklich so, dass er nach der Taufe, er sagte, er kam aus dem Wasser raus, seine Knieschmerzen waren komplett weg. So. Und natürlich ist das jetzt keine Garantie oder nicht ein Trick oder nicht eine Magie oder so. Aber verstehst du, Gott nimmt normale Dinge, ganz einfache Dinge und macht daraus etwas Mächtiges für seine Gnade und seine Gastfreundlichkeit und seine Gegenwart. Und er zieht Menschen zu sich und er installiert sich selber in unserem Leben. Also es muss nicht das tolle Essen sein, es muss nicht die Ordnung im Haus sein. Marmelade und Butter sind okay, um das Leben von Menschen zu verändern. Für Gott ist das okay. Das also jetzt die Verheißung. Und ich finde das spannend, wenn man über sein Leben zurückdenkt, wo habe ich selber mal Kontakt mit Menschen gehabt, die ich eingeladen habe oder die mich eingeladen habe. Und wenn man dann mal überlegt, was hatte man da für Begegnungen? Und da gab es schon so Momente, wo ich gemerkt habe, da hat Gott unglaublich stark gewirkt und mir geholfen oder durch mich einem anderen. Und es gab eine riesige Ermutigung oder sogar jemand hat zum Glauben gefunden. So etwas haben wir erlebt und sowas kann passieren. Einfach nur durch dieses Prinzip, dass nicht alles, was es gibt, uns für unser eigenes Wohlergehen da ist. Und die Energie dazu, die Lust dazu und auch die Ressourcen dafür. Man denkt jetzt, oh, das ist ja wieder anstrengend. Ich muss ja jetzt wieder gastfreundlich sein. Ich soll ja vielleicht Leute einladen. Ich soll dies, ich soll jenes tun. Aber der innerste Antrieb dafür ist eigentlich ein ganz anderer. Der wird nämlich in Vers 12 und 13 erwähnt. So litt und starb auch Jesus außerhalb der Stadttore, um sein Volk durch sein vergossenes Blut zu heiligen. Jesus ist zum Außenseiter geworden. Er ist zum Ausgegrenzten geworden und ist nicht reingekommen ins Stadt, sondern außerhalb der Stadttore hat er sich ans Kreuz nageln lassen und hat den Tod auf sich genommen, den ich eigentlich hätte erleiden müssen. Und er ist darum meine tiefste Antriebsfeder zur Gastfreundlichkeit. Gott hat sich selbst sozusagen ins Abseits gestellt und hat das Gegenteil von Gastfreundschaft gemacht. Absolut das Gegenteil. Er ist nicht reingekommen. Er ist draußen geblieben. Vor den Stadttoren. Um sein Volk zu retten und zu befreien. Da war er fremd, da war er verloren und als er am Kreuz hing, hat er gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist in die Gottverlassenheit gegangen. Damit wir nicht verlassen sind, damit wir nicht entfremdet sind und damit wir willkommen sind in seiner Familie als diejenigen, die aber eigentlich fremd sind. Dass wir zum Haushalt Gottes gehören, so wie es im Epheserbrief ausgedrückt wird. Das ist unser wahres Zuhause. Also das als tiefste Motivation, das Prinzip, die Verheißung und die tiefste Motivation. Dazu habe ich noch ein paar Fragen für die Kleingruppen gleich. Und Vicky und Steffen werden wieder eine leiten. Seid ihr oben wieder, ne, in den Kinderräumen? Genau. Könnt ihr noch mal kurz aufstehen, bitte? Das war sehr nett. Hätte noch ein Knicks gefehlt. Ja, gut. Vicky und Steffen Gensch leiten also eine Gesprächsgruppe und da seid ihr herzlich willkommen. Ich bitte die, die beim letzten Mal auch da waren, wieder dabei zu sein. Dann leiten jetzt frisch erholt und mit richtig schöner Gesichtsfarbe Anne und Uwe Faustmann. Die zweite Gruppe, steht ihr auch kurz auf bitte, dass man euch sieht, weil nicht alle euch kennen, ne? Dankeschön, ja. Folgt ihnen bitte, ihr bleibt hier unten, ja? Wieder? Ach, ihr seid im zweiten Raum. Entschuldigung, weil hier unten wird ja schon dann teilweise irgendwas aufgebaut. Ihr seid also in dem hinteren Raum. Man muss da hinten die Treppe hochgehen und dann im ersten Stock in den hinteren Raum gehen. Folgt Uwe. Dann geht erst in den hinteren Raum, dann wieder in den vorderen und dann tauscht ihr ein bisschen. Man kann es auch einfach erklären. Danke. Und diejenigen, die dann wieder in dem oberen Raum sind, die Gruppe, die leite ich dann, die müssen dann Abenteuerlust beweisen und die Hühnerleiter hochklettern, ganz nach oben. Da ist noch ein schöner Raum, wo wir uns dann treffen. Um das nochmal zu bündeln und nochmal ein bisschen in die Praxis zu bringen, den Geist der Gastfreundlichkeit. Erstmal vielen Dank an eure Gastfreundschaftlichkeit, für eure Gastfreundlichkeit. Ich möchte mich bei jedem bedanken. Ihr müsst euch jetzt nicht outen, wer jetzt was gekocht hat oder so, aber ich will meine jeden persönlich. Ich werde im Laufe des Essens sicherlich noch einige rausfinden, die was wer gemacht hat. Aber einfach vielen Dank, dass ihr euch beteiligt habt, dass ihr etwas mitgebracht habt zum Essen. Das ist das eine. Dann lass uns das ruhig auch mal wieder tatsächlich im Kopf kriegen und ins Herz kriegen, dass wir tatsächlich auch Kollegen, Freunde, Nachbarn auch in unser geistliches Haus einladen können. Das heißt, wir können sie einladen in unsere Kleingruppe. Wir können sie einladen in die Anbetungszeit, in Gottesdienst und danach zum Essen gehen. und wir bezahlen. Oder wir können einfach ungeplant zusammen essen. Oder wir können am Samstag, den 12. Juli, mitkommen zur Basplatte, wo zusammen gegrillt wird und gefeiert wird, die Einweihung des neuen Fußballplatzes ab 11 Uhr. Und dort unsere Gastfreundschaftlichkeit zeigen. Dieser Platz ist entstanden aufgrund einer sozialen Aktion von uns als Gemeinde. Und wir können uns gegenseitig den Segen zusprechen und den Frieden zusprechen und uns wundern, was Gott tut. Amen. Lass uns zusammen aufstehen und das tun. Ja, Jesus, dank dir, dass du unsere tiefste Motivationsquelle bist, unser Antrieb bist, uns auszustrecken nach der Welt und ja, die Welt zu umarmen, die Gesellschaft in den Blick zu nehmen, die Stadt zu sehen, die Menschen zu sehen und Gastfreundschaftlichkeit zu verströmen. Danke für alle Energie, die du schenkst und danke für dein Leiden vor dem Tor, dass du dich hast ausgrenzen lassen, damit wir Freunde werden, Familienmitglieder Gottes werden. Danke für alles, was du uns auch schenkst, was du uns gibst an Gaben und vergib, wo wir diese Gaben ausschließlich zu unserem eigenen Nutzen verwendet haben. Danke für deine Großzügigkeit, danke für deine Freundlichkeit uns gegenüber und für deine Art und deinen Geist, der uns ja Beine macht und ja, der uns selber so gut tut. Lass uns jetzt ein gutes Gespräch haben, guten Austausch. In Jesu Namen. Amen.